Falken-Podcast zur Bildungsmisere in Niedersachsen. Jeden Mittwoch neu bis zur Landtagswahl.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr dritten und letzten Folge des Falken-Podcasts vor der Landtagswahl in Niedersachsen zu den Mittwochsdemonstrationen in Lüneburg. In dieser Episode gibt es wieder ein Novum. Alle Interviews wurden von Jugendlichen der Falken-Jugendgruppe geführt. Ibrahim, Anna und Johanna haben sich umgehört, Stimmung und O-Töne eingefangen, mit Teilnehmerinnen und Engagierten gesprochen. Aber in dieser Folge wollen wir auch den Kopf aus dem Teller heben und mal über dessen Rand schauen, denn Bildung findet nicht nur in Schule statt, sondern auch weit vorher und daneben. Und was es hier so aus dem politischen Gruselkabinett zu berichten gibt und was die Folge einer totalen Institution Schule an Randeffekten für diese Gesellschaft bereithält, ist auch noch ein paar Sätze wert. Aber zunächst einmal zur letzten Mittwochsdemo vor der Wahl. Hier ein paar Stimmen von Schülerinnen und Schülern, die heute mal ganz anonym aus dem Nähkästchen plaudern können.
Was du dir denn so erhoffst hier von der Demo?
So als Missstand in der Schule?
Als Missstand, ja, zum Beispiel, ja.
Ich glaube, da könnte ich dir einen Nachmittag drüber referieren. Das Allerwichtigste, die Art und Weise, wie Unterricht stattfindet, beziehungsweise dass es Unterricht gibt, also unterrichtet werden. Nicht sich bilden, sondern unterrichtet werden.
Frontalunterricht?
Nee, überhaupt Unterricht im Sinne von, ja, ich weiß nicht, was ist denn für dich andere Unterricht als Frontalunterricht? Gruppenarbeit ist genau dasselbe. Also da sehe ich jetzt da an der Stelle nicht Unterschied.
Es gibt so Modellprojekte, wo sich die Kinder ihren Lernstoff selber zusammen.
Sagen wir das Schlagwort Sudbury School zum Beispiel.
Ja. Ja. Genau.
Genau.
Das würdest du bevorzugen als generell quasi?
Das wäre Schwachsinn, wenn man alle Kinder dazu zwingt, auf so eine Schule zu gehen, aber ich finde es auf jeden Fall, dass es auch.
Ein alternatives Angebot gibt.
Genau, auch staatlich finanziert. Staatlich finanziert, ja.
Warum bist du hier auf dieser Demo?
Ja, weil ich gegen die momentan schlechte Schulpolitik demonstriere.
Was genau hast du gegen die Schulpolitik? Also was stört dich da am meisten?
Ja, der Druck, der ausgeübt wird, aufgrund der Schulzeitverkürzung auf 12 Jahre. Ich finde das Prinzip scheiße. Also ich finde, es ist keine Verbesserung, weil die Stundenanzahl immer mehr in die Länge gezogen wird, was ich nicht von Vorteil finde.
Also ich finde es beschissen. Mein Bruder ist nämlich genau in dem Jahrgang, der jetzt das neu eingeführt kriegt. Und dem wird das alles total reingedrückt und so. Und ich meine, 12 oder 13 Jahre ist ja dann eigentlich so gesehen egal. Und 13 Jahre, mein Gott, ist total in Ordnung. Wir haben da alle Zeit der Welt und mit 12 Jahren wird alles nur zusammengedrückt.
Also hast du jetzt genug Zeit, um auch noch, sagen wir, Hobbys auszuüben?
Ja, und ich fand das auch mit der OS praktischer.
Also, die Kritik dieser Schülerinnen und Schüler richtet sich gegen eine Verkürzung der Gymnasialzeit auf 8 Jahre bzw. der Schulzeit auf 12 Jahre. Auch die Abschaffung der OS wird von den Jungwählerinnen noch immer negativ bewertet und ist hier sehr präsent. Das sollten sich die Damen und Herren gewählt werden wollenden doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber auch die vorbereiteten oder spontan gehaltenen Redebeiträge von Schülerinnen waren sehr spannend. Da war von Stadtschülersprecher Friedemann Ewer zu hören.
Ich möchte zuerst eine Sache vorwegnehmen, die jetzt vielleicht nicht so gut schmeckt, die ich aber finde, dass sie gesagt werden muss. Es geht um Folgendes. Wir stehen hier, das gilt vor allem an die Schüler, und hängen uns Pappschilder um und sagen, es fallen zu viele Stunden aus. Und das stimmt, es fallen zu viele Stunden aus. Wenn ihr vielleicht irgendwann in der 13. seid, in der 10. und euren Abschluss machen müsst, so wie ich gerade, dann merkt ihr das. Aber Fakt ist, dass in der Schule, vor dem Vertretungsplan, wo der Stundenausfall verzeichnet ist, die Kinder nicht weinen, weil die Stunden ausfallen. Sondern da stehen die Kinder und freuen sich darüber. Und das ist verständlich, weil jeder gern mal um 9 zur Schule geht und jeder gern schon mal um 12 zu Hause ist. Fakt ist aber auch, dass wir uns, wenn wir einerseits sagen, es fallen so viele Stunden aus und andererseits uns darüber freuen, dass die Stunden ausfallen, dann geben wir uns einer Doppelmoral hin. Und damit, davon möchte ich einmal an dieser Stelle warnen. Wir haben, und das ist ja auch klar, genug andere Probleme. Zu große Klassen in zu kleinen Klassenräumen, zu wenig Geld für Bildung, das sind alles Sachen, die sind nicht neu. Und vor allem ist das nur der Anfang einer langen Liste von Sachen, die im niedersächsischen Bildungswesen nicht stimmen. Und ich finde, dass wir uns darum bemühen sollten, dass unsere Bemühungen hier mit der Demonstration Öffentlichkeit zu schaffen nicht nur sein sollten, weil gerade Landtagswahlen sind, weil wenn in 3 Wochen nicht mehr Landtagswahlen sind, dann sind genau diese Probleme immer noch da. Und dann stehen vielleicht nicht mehr 100 oder 200 oder 300 Leute auf dem Markt. Und dann ist das Problem aber immer noch genauso wichtig. Und dazu möchte ich aufrufen, dass das weitergeht, dass es ein wirkliches Problem ist, dass wir da weiter dranbleiben. Und ich möchte noch was hinzufügen. Ich finde, dass der Protest, den wir hier machen, überhaupt nicht laut genug sein kann. Unser Protest muss so laut sein, dass die Politiker, die im Bildungswesen sind, uns vor ihren McKinsey-Studien sehen. Dass sie sehen, das Forum, das wir haben, das aus den Schulen kommt, ist wichtiger als irgendwelche Studien und Statistiken, die wir angucken. Denn die Probleme, die wir haben, die werden sie nur durch uns mitkriegen. Und Leute wie Bernd Althusmann und Frau Schröder-Ehlers, das sind alles Eltern von Kindern, die zur Schule gehen. Und deswegen dürfen wir heute nicht aufhören und nächsten Mittwoch auch nicht, sondern wenn es ein Anliegen ist, dann müssen wir damit weitermachen. Vielen Dank.
Die positiven Seiten von Schule, eben von einer ganz anderen, nämlich der Waldorfschule, hebt die Falkenjugendliche und Waldorfschülerin Ona Elvers in ihrem spontanen Redebeitrag hervor.
Ja, ich wollte nur sagen, letzten Mittwoch war der Sohn von einem von meinem Verein, dem SRT den Falken, da und der hat laut protestiert, ja Mensch, Schule ist immer so langweilig und ich will mich mal bewegen und keinen Bock immer nur am Tisch zu sitzen und ein paar Vokabeln zu lernen, aber wirklich bringen tut das ja eh nichts. Und da ist mir spontan eingefallen, so, wir haben jetzt seit 2 Jahren an der Waldorfschule das mobile Klassenzimmer. Das bedeutet, dass die ersten 2 Klassen nicht nur still und stumm und total sozusagen wie in so einem halben Käfig vor ihren Stühlen sitzen und ein paar Sachen lernen, sondern die bewegen sich, die lernen durch Spielen und sie lernen sozusagen zu lernen. Und das ist überhaupt erstmal wichtig, um in den späteren Klassen überhaupt irgendwas zu kapieren. An der Waldorfschule ist das große Prinzip, autonom zu lernen. Das heißt, auch selber zu lernen und Selbstinitiative zu ergreifen. Und das wird sozusagen auch in den ersten Klassen durch dieses selbst eigene Spielen und das eigene Mitgestalten des Unterrichts auch der Schüler. Die Schüler sozusagen bestimmen auch den Unterricht mit. Und soweit wie die Schüler in den Lernplan sind, so wird der Lernplan auch gemacht. Ab der ersten Klasse lernen wir die beiden Sprachen. Sozusagen, wir können uns innerhalb unseres Lebens viel besser in Versprachen unterhalten. Wir haben total genialen Klassenzusammenhalt. Es macht einfach Spaß, in der Klasse was zu machen. Und es sind viel mehr breit gefächerte Stundenangebote, als nur mal wegen Mathe, Englisch, Deutsch und vielleicht noch die Naturwissenschaften und ähnliches, sondern wir haben genauso die Werksachen, zu sagen, dass anders talentierte Menschen, die nun mal nicht super in Mathe sind, auch jetzt in Musik oder Kunst punkten können. Manche Kinder sind langsamer, manche sind schneller. Das kann man doch dem nicht vorschreiben.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. Wie bewertet eigentlich Sven Timm von Sinn e.V. die Demo-Trilogie und wie soll es nun weitergehen? War's das? 3 Demonstrationen vor der Landtagswahl? Und nun ist gut?
Natürlich bin ich zufrieden. Also es sind der Zuspruch ist einfach da und ich kann das verstehen, dass der jetzt nicht jeder Zeit hat, hierher zu gehen. Wer nächste Woche Mittwoch wieder dabei ist, ist schön und wenn ein neuer dazukommt, ist auch gut. Aber es ist einfach wichtig, dass wir diesen Protest und unsere Anliegen in die Öffentlichkeit tragen und nicht bloß auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen.
Okay, und ja. Wie wird das jetzt weiterlaufen?
Wir sind aufgefordert worden von vielen, uns mittwochs hier wieder zu treffen und wir machen das so lange, wie es Zuspruch gibt.
Und den Zuspruch hat er sich dann noch einmal von den fast 100 anwesenden Teilnehmern geholt.
Und machen wir da weiter. Machen wir da weiter? Ja, wir machen da weiter. Klar machen wir da weiter. Also merken, immer schon mal eintragen für alle Beteiligten. Immer mittwochs von 5 bis 6. Im Übrigen noch ein kleiner Hinweis. Am Sonntag ist Landtagswahl. Und das, was wir uns alle eingebrockt haben, das können wir korrigieren. Das können wir am Sonntag korrigieren.
So viel also zunächst einmal von der Mittwochsdemo. Und nun, wie angekündigt, ein kleiner Exkurs in die vorschulische und außerschulische Bildung. Wie in der letzten Folge ja schon erwähnt, wurde mit dem Jahreswechsel 2006-2007, also vor fast genau einem Jahr, das Landesjugendamt abgeschafft. Damit war ein personelles Ausbluten der ehemaligen Behörde verbunden. Kapazitäten in dem Bereich sind weggebrochen. Viele haben sich beruflich in andere Bundesländer orientiert. Geblieben? Ist ein fader Nachgeschmack und die Gewissheit, dass die Einheit der Jugendhilfe nun gänzlich in der Versenkung verschwindet. Denn was war die Grundlage dieses Schrittes? Eigentlich hat doch das Kinder- und Jugendhilfegesetz, kurz KJHG, also ein Bundesgesetz, hier Definitionsgewalt. Aber durch die sogenannte Föderalismusreform, die unter anderem eine Neuregelung der Aufgabenverteilung auf Bund-Länder-Ebene regelt, wurde es den Bundesländern leichter gemacht, in einigen Bereichen Bundesrecht zu missachten. Dazu gehörte in Niedersachsen zuvörderst das KJHG. Eine willkommene Gelegenheit, diejenigen zu schröpfen, die sowieso keine Lobby haben, die Kinder und Jugendlichen. Das betrifft auch den Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten. Und genau hiergegen laufen seit einem Jahr und auch aktuell die Organisationen Sturm. Das Bündnis für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. schloss jüngst ihre Qualitätskampagne für bessere Rahmenbedingungen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Vortrag des renommierten Professor Stefan Seil der FH Koblenz ab. Aus diesem Vortrag sei nur ein Zitat genannt, das die Misere andeutet, in der immer mehr Kindertageseinrichtungen durch Sparpolitik landen. Dieses Zitat stammt aus der Stadt Nauheim. Nauheim liegt in Hessen, wo ja auch am nächsten Sonntag die CDU abgewählt werden wird. Zitat:
Aus dem Bericht über die Sitzung des Sozialausschusses der Stadt Nauheim am 24.10.2005 zu den Einsparpotenzialen in den Kitas. Sparen könnten die Beschäftigten im Kleinen, hieß es, zum Beispiel bei den Energiekosten. Den Erzieherinnen in den Kitas sei geraten worden, die Temperatur auf ein Maß zu verringern, das noch erträglich ist, ohne dass die Kinder eine Jacke einziehen müssten. Dem ist doch nun wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
Zitat Ende. Weitere Informationen erhalten Sie und du auf der Seite des Bündnisses für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V., deren Homepage wieder im Begleitartikel zu diesem Podcast abrufbar ist. Natürlich gäbe es zum Thema Kindertagesstätten noch sehr, sehr viel zu sagen, denn auch in diesem außerschulischen Bereich brennt die Hecke und dies nicht zuletzt auch durch planlose und stümperhafte Struktur- und Interessenpolitik dieser Landesregierung. Aber wir wollen uns zuletzt noch ganz kurz dem zweiten Bereich widmen, dem durch die Abschaffung des Landesjugendamtes und den veränderten Bedingungen das Wasser bis zum Hals steht. Dabei handelt es sich um den Bereich der offenen Jugendarbeit und dem der Jugendverbände. Als im wahrsten Sinne des Wortes staatstragende Säulen stehen die Jugendverbände, egal welcher Ausrichtung, Pate für die Entwicklung und das Leben von Demokratie. Selbst für die parlamentarische Politik sind Jugendverbände quasi der Humus, in dem die nachwachsenden Rohstoffe der Abgeordneten und Regierenden gedeihen. Fragen Sie mal einen x-beliebigen Abgeordneten Ihres Vertrauens. Sie werden kaum einen oder eine finden, die ihr rhetorisches oder politisches Handwerkszeug nicht hier gelernt hat. Und damit nicht genug. Das vielbeschworene Ehrenamt ist hier fest verankert und leistet Unschätzbares für dieses Gemeinwesen. Aber zu jedem Ehrenamt in den Jugendverbänden gehört auch das Hauptamt, was strukturell unterstützt, administrativ begleitet oder zum Beispiel ein Bildungssetting auf der Grundlage der Entscheidung des Ehrenamtes ausarbeitet. Oder eben der Bereich der offenen Jugendarbeit, ein klassischer Bildungsbereich für alle Lernfelder, die seit langem im System Schule zu kurz kommen. Genannt sei hier nur der Bereich der sozialen Bildung, die gerade in der offenen Jugendarbeit und in den Jugendverbänden ein hohes Maß an Teilhabe und Selbstorganisation antrifft. Aber Teilhabe, Selbstorganisation und Ehrenamt braucht Zeit, Freizeit. Je mehr das System Schule also nahezu den ganzen Tag okkupiert, desto kleiner ist der zeitliche Bereich, dem außerschulischer und das soll hier einmal ganz deutlich gesagt werden, sehr erfolgreicher Bildungsarbeit zur Verfügung steht. Wenn sich also Schule nun auf den ganzen Tag ausdehnt, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie denn um 16 Uhr endlich das Gebäude verlassen dürfen, keine Lust mehr haben, sich noch in Sportvereinen oder Jugendverbänden weitergehend zu organisieren. Das Ehrenamt, zumindest von Jugendlichen, stirbt aus. Im Jahre 2001 trommelte die damalige Ministerin für Schule, Jugend und Frauen in Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen von der SPD, die Ganztagsschule könne Kinder am Nachmittag von der Straße holen und erleichtere Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also ein bisschen bleibt hier auch der Nachgeschmack von verbrämter Ordnungspolitik. Hauptsache die Kinder sind weg von der Straße, gemischt mit einer Hoffnungsmacherei. Wir haben zwar nominal 5 Millionen Arbeitslose, inklusive derer, die in Maßnahmen und diversen Warteschleifen fliegen, aber versuchen Sie Ihr Glück auf diesem Arbeitsmarkt. Wir verwahren Ihre Kinder unterdessen. Also, um diese Podcast-Folge nun zum Abschluss zu bringen. Die offene Jugendarbeit hat zwar ihren Job gut gemacht, aber sie muss sich sagen lassen, dass sie aber mangels selbsterzeugter Öffentlichkeit bzw. Werben für ihre Ansätze nun zum Freiwild für wild gewordene Politiker geworden ist. Wie es sich anhört, wenn der noch hessische Ministerpräsident zu diesem Thema Amok redet, haben wir in den letzten Wochen zur Genüge erfahren. Da zählt nur noch seine Hartleibigkeit, die sich, mit Verlaub, wie ein verbales Abziehbild der Taten anhört, die er anprangert. Und ähnlich geht es den Kinderkrippen dieser Politiker, den Jugendverbänden, nun auch an den Kragen. Finanziell der Grundlage beraubt, die Landeszuschüsse sind bis auf ein lächerliches Feigenblättchen zusammengestrichen, wird ihnen nun also auch noch die personelle Basis durch das System Schule streitig gemacht. Schluss damit. Wir müssen zu einem ganzheitlicheren Bildungsbegriff kommen, in dem sich alle die wiederfinden, die ihn beleben, gestalten und daran partizipieren. Und das bedeutet, frag die Profis für Schule und Bildung. Frag die Kinder und Jugendlichen selbst. Es gibt kein, aber auch absolut kein Kind, was nicht seinen Wissensdurst stillen will, sich bilden will. Die dabei behindernden Faktoren werden von uns, den Erwachsenen, gemacht.
Eine Falken-Podcast-Produktion. SJD Die Falken, Unterbezirk Nordniedersachsen, 2008. Interviews: Anna Schmökel, Ibrahim Bär, Johanna Flachbart. Sprecher: Georg Gunkel-Schwaderer. Wenn Sie diesen Beitrag in Ihren Zusammenhängen verwenden wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ohne unsere Genehmigung darf der Beitrag oder Teile daraus nicht kopiert, veröffentlicht oder anderweitig angewendet werden.